Liebe Schwestern und Brüder, liebe Besucherinnen und Besucher dieses Gottesdienstes, ich möchte Sie heute noch einmal mit nach Athen nehmen. Der Paulus wartet dort auf seine Begleiter und weil er nichts Besseres zu tun hat, guckt er sich die Stadt an. Das würde ich auch machen, wenn ich da dort wäre. Ich hätte heute 5 Punkte für Sie. Erstens gesucht, wanted, der unbekannte Gott. Paulus, der große Missionar, Völkerapostel, kommt nach Athen und bei seinem Stadtrundgang stößt er unter anderem auf einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Offensichtlich hat da jemand sicherheitshalber einen Altar gebaut für einen Gott, der noch nicht seinen eigenen Tempel und seine eigene Statue hatte. Es könnte ja sein, dass es da noch etwas gibt. Man weiß ja nie, sicher ist sicher. Und da setzt der Paulus an. Zunächst schmiert er den Athenern etwas Honig um den Mund. Tolle Stadt, Athener. Ja, ich bin da sehr beeindruckt. Hut ab. Ich will euch jetzt sagen, was es mit diesem Altar da hinten von dem unbekannten Gott, was es mit dem auf sich hat. Einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Heute, das ist jedenfalls meine These, nennen wir den unbekannten Gott höheres Wesen. Da gibt's etwas, aber man weiß eigentlich nichts Genaues über ihn oder es. Ja, manche vermuten dahinter so eine Art physikalisches Prinzip, etwas, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder die Weltformel. Oder die Romantiker, die würden vielleicht sagen, ja, die Liebe. Aber sind wir jetzt schlauer? Wer kann da schon was dagegen sagen? Also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gegen die Liebe ist. Wer würde bei diesen Antworten jetzt aufstehen und sagen, Moment, ich weiß es anders, ich weiß es besser. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des höheren Wesens. Zweitens, was ist ein höheres Wesen? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Was ist eigentlich ein höheres Wesen? Ja, Spatz auf der Domkirche. Ja, das geht natürlich nicht. Es muss irgendwie übertragen gemeint sein. Also zum Beispiel Ministerpräsident Markus Söder oder Kardinal Marx. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Gedanke allein ist schon ärgerlich. Warum eigentlich? Weil Ihr Ministerpräsident und unser Kardinal konkrete Personen sind. Ja, man kennt sie oder auch nicht, man wählt sie oder auch nicht, man kann sich an ihnen reiben, man kann sie bewundern, man kann sie verachten, man kann sie mögen oder eben nicht mögen, aber auf jeden Fall stehen sie für etwas. Anders verhält es sich beim höheren Wesen. Man weiß nichts Genaues über dieses höhere Wesen und sind wir mal ehrlich, man will es auch gar nicht wissen. Denn so ein blasses, höheres Wesen, das stört uns nicht im Alltag. Ein solches höheres Wesen hat nichts zu tun mit Geld, Sex, Politik, Krieg oder Wirtschaft. Es mischt sich nicht in unser persönliches Leben und ich kann letztlich tun und lassen, was ich will. So gesehen scheint Präsident Putin an ein solches höheres Wesen zu glauben. Aber gehen wir jetzt mal eine Etage tiefer, runter in unser Leben. Der One-Night-Stand, ja, wenn beide das wollen, wieso nicht? Das sauer erspekulierte Geld am Fiskus vorbei, vielleicht gebunkert auf irgendeiner Karibikinsel. Machen doch alle. Und das höhere Wesen greift garantiert nicht ein. Ergo, ich kann glauben, was ich will. Und niemand kann mir an die Kandare und mir jedes Gegenteil beweisen. Allerdings hat das einen Nachteil, hat die ganze Sache. Einen Nachteil hat dieses abstrakte, nebulöse, höhere Wesen, dann eben doch, es ist eben auch nicht richtig da. Und es kann mir im Leben deshalb auch keinen Schutz bieten. Ein oberstes Prinzip, die Weltformel oder die romantische Liebe, die kann mich im Dschungel dieses Lebens nicht schützen. Ich bin dann Leuten wie Putin oder Sachen wie Corona, der Pleite meiner Firma oder dem Klimawandel schutzlos ausgeliefert. Aber dafür gibt es ja die Engel. Das ist der dritte Punkt, die Wiederkehr der Engel. Wenn ich, also ich habe im letzten Jahrhundert oder Jahrtausend studiert, und wenn wir da an der Fakultät zu einem Professor gesagt hätten, können Sie uns nicht was über die Engel erzählen, dann hätte der uns nicht für voll genommen und hätte uns schon durchfallen lassen. Das war ein absolutes No-Go. Wir erleben jetzt aber schon seit geraumer Zeit eine Renaissance des Engelglaubens, und zwar vor allem außerhalb des Christentums. Der Grund ist meines Erachtens offensichtlich, der Mensch hat das Bedürfnis nach Schutz. Das höhere Wesen fällt diesbezüglich aus, aber die Engel sind meine Bodyguards oder Soulguards, müsste ich ja eher sagen. Nur prominente und wichtige Leute haben Bodyguards, und wenn ich also spirituelle Bodyguards an meiner Seite habe, bin ich auch ein bisschen wichtig. Ist ja ein schönes Gefühl. Das Charakteristische an so einer spirituellen Leibgarde ist, sie gewähren mir Schutz, aber ich darf bestimmen, wo es hingeht. Bodyguards schreiben einem nicht vor, wohin man zu gehen hat und wie man zu leben hat. Das darf man sich selber aussuchen. Und deshalb ist die Sehnsucht nach Engeln in unserer, wie ich meine, von einem starken Individualismus geprägten Zeit nur allzu verständlich. Viertens. Was stört den Paulus? Gehen wir nochmal zurück nach Athen zu Paulus. Der Paulus, erst bewundert er die Dinge, aber je länger das geht, desto mehr ärgert er sich. Er regt sich auf über die vielen Götterbilder. Wieso regt er sich auf? Ist er intolerant? Fundamentalist? Hat der nichts übrig für den Dialog der Religionen? Den Paulus ärgert etwas anderes. Die Athener glauben an Produkte, die sie selber geschaffen haben. Sie konstruieren sich Götter nach eigenem Gusto, nach momentanen Bedürfnissen und beten die dann auch noch an. Das kann nicht funktionieren. Der Schreiner ist kein Teil des Stuhles. Er ist kein Teil des Produktes. Ja, da können Sie den Stuhl mit der Lupe absuchen oder unter das Mikroskop legen. Sie werden den Schreiner dort nicht finden. Und so gesehen, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Oder wenn da viele Leute immer sagen, ja, aber ich kann Gott nicht sehen, deswegen kann ich nicht an ihn glauben. Also einen Gott, den man sehen könnte, der würde schon von vornherein ausfallen. Oder nehmen wir jetzt mal ein aktuelles oder ein Beispiel aus Ihrer Stadt. Sie haben ja viele berühmte Söhne und Töchter hervorgebracht. Nehmen wir jetzt einen, Alfons Schubeck. Ich war da heute mal so am Platzl zusammen mit dem Pfarrer hier. Und das Orlando scheint jetzt erstmal dicht gemacht zu haben. Aber in den Südtiroler Stuben brannte noch Licht. Ich habe mal gehört, dass Corona ihm wie vielen Gastwirten natürlich zugesetzt hat. Aber der Alfons Schubeck, der liegt nicht in den Südtiroler Stuben auf dem Teller. Der isst auch nicht das Filetstück seines Gerichtes. Alfons Schubeck ist nicht Teil seines Imperiums, seiner Läden, seiner Rezepte. Er steht ihnen gegenüber. Und Gott ist kein Gegenstand dieser Welt, sondern er steht als der Erschöpfer und Erhalter dieser Welt gegenüber. Die Versuchung ist verständlich. Wir kennen es ja gerade von den Kochshows. Alfons Schubeck hat ja auch eine gehabt. Ja, man nehme das Beste aus allen Religionen, ein bisschen Reinkarnation, ein wenig jüdische Kabbala, ein Schuss Buddhismus, ein paar Blätter nordischer Raureifsagen, alles hinein in eine romantische christliche Soße mit ein paar esoterischen Spritzern abgeschmeckt und schon erhält man die absolute Super-Mega-Überreligion. Aber das Ganze beruht auf einem katastrophalen Denkfehler, weil der Koch bin ja dann ich, der Mensch. Und ich bestimme ja, wie viel Buddhismus und Hinduismus oder Christentum reinkommt. Ich bin dann ja selber der Gott. Ich bin dann der Napoleon dieses Universums, der Schöpfer dieser Religion. Und das kann nicht funktionieren. Wissen Sie, was das derzeit, meiner Meinung nach, religiöseste Land der Welt ist? Nordkorea. Kein Papst wurde und wird so vergöttert wie Kim Jong-un im atheistischsten Land der Welt. Und da, wo die Gottlosigkeit zur Perfektion auswächst, da kippt sie in die platteste Anbetung. Keiner der wenigen Touristen dort kommt nach Nordkorea ohne Blumen vor dem Denkmal des Staatsgründers abzulegen. Aber niemand muss im Vatikan vor irgendeinem Papst beten oder gar ihn anbeten oder für ihn beten. Und überall da, wo Menschen meinen, die Rolle Gottes übernehmen zu müssen, endet das in Terror und Gewalt. Und so verführerisch dieser Gedanke, man nehme von allem nur das Beste, sein mag, der funktioniert nicht. Wir können uns nicht wie Weiland, der Lügenbaron Münchhausen, der da im Schlamm war und sich dann selber am Haarschopf gepackt hat, da rausziehen. Das funktioniert nicht. Religion, das Wort kommt möglicherweise von dem lateinischen Wort religare, zurückbinden. Religion, das muss ein Rahmen sein, in den ich mich als Mensch hineinfallen lassen kann. Ja, der mir vorgegeben ist. Diese Religion kann man nicht machen. Und eine Religion, die ich selbst konstruiert habe, die kann mir genau das nicht gewähren, wozu sich die Menschen ihr einst zugewandt haben, nämlich ein Netz zu bieten, in das ich mich reinfallen lassen kann. Einen Rahmen, der mich hält, auch dann noch, wenn ich selbst alles loslassen muss. Und fünftens und letztens, dem Jesus seinen Gott glauben. So würde ich meinen persönlichen Glauben formulieren. Ich glaube dem Jesus seinen Gott. Jesus stellt uns nämlich einen anderen, seinen Gott vor. Kein blasses, höheres Wesen, von dem man nichts weiß, nichts wissen soll und auch nichts wissen braucht, dessen Totalausfall notdürftig bemühte Engel kompensieren müssen. Jesus durchschaut die selbstgebauten und selbstgebrauten Super-Mega-Übergottheiten, die nur allzu durchsichtig Spiegelbild unserer eigenen Wünsche und Begierden sind. Und er stellt uns Gott vor als den souveränen, der Welt gegenüberstehenden Schöpfer des Himmels und der Erde. Mehr noch, dieser souveräne, majestätische, herrliche Gott, der ist nicht irgendeiner menschlichen Alchemistenküche entsprungen und ist auch kein bloßes philosophisches Konstrukt, sondern dieser Gott ist gleichzeitig der liebende Vater, den Gott und den Jesus uns mit seinen vielen Gleichnissen vorstellt oder vielleicht besser ans Herz legt. Ans Herz legt. Und warum wir diesem Jesus und seinem Gott Glauben schenken dürfen, ja sollten, darum soll es morgen in der letzten Triduumspredigt gehen. Danke fürs Zuhören.